Liebe Kolleginnen, herzlich willkommen zu DEXI mit Weiterbildung Allgemeinmedizin. Mein Name ist Moritz Paar, ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin, selbst als Weiterbilder tätig und begrüße wie immer meinen lieben Kollegen Daniel Steinbach.
Danke, hallo auch von meiner Seite. Ich bin Arzt in Weiterbildung und arbeite aktuell in der Forschung. Dieser Podcast hier ist so eine Art Mitschnitt, wenn ich Moritz anrufen muss und mal wieder nachfrage, wie es in der Praxis denn so eigentlich läuft. Unser heutiges Thema sind die unkomplizierten Harnwegsinfektionen. Moritz, lass uns doch heute mal so anfangen. Was wären denn Hinweise auf komplizierende Faktoren, also auf eine komplizierte Harnwegsinfektion? Und vielleicht dabei dann auch direkt so ein bisschen die Red Flags durchgehen. Könnten wir vielleicht mal so starten?
Ja, auf jeden Fall. Also zusammenfassend könnte man sagen, dass angeborene anatomische Veränderungen, wie zum Beispiel eine Ureterabgangsstenose oder Harnblasendivertikel, komplizierende Faktoren sind. Dann natürlich funktionelle Veränderungen, also zum Beispiel eine Niereninsuffizienz oder Entleerungsstörungen der Harnblase. Dann hätten wir natürlich auch noch erworbene anatomische Veränderungen, die als komplizierend einzustufen sind, zum Beispiel Nierensteine, Harnleiterstrikturen oder eine Prostatavergrößerung. Und schließlich, wie bei fast allen Erkrankungen, auch die angeborenen oder erworbenen Störungen der Immunität, also zum Beispiel HIV oder Immunsuppression. Weil du eben jetzt auch noch gesagt hast, Red Flags, also typische Red Flags in diesem Zusammenhang wären hohes Fieber, Flankenklopfschmerz oder eine deutliche Vigilanzminderung oder auch Zeichen einer fortgeschrittenen Exsikkose mit stehenden Hautfalten zum Beispiel. Und ich denke, das wäre so als Zusammenfassung ein guter Einstieg.
Die komplizierte Harnwegsinfektion ist ja auch nochmal so ein Thema für sich. Die wollen wir jetzt heute nicht behandeln. Da würde ich einfach mal auf die Angebote der Leitlinien und auch von DEXIMED natürlich verweisen. Jetzt wollen wir heute über die unkomplizierte Harnwegsinfektion sprechen. Das ist ja auch, ich sag mal, in der Praxis deutlich häufiger. Kannst du mir die nochmal genau definieren?
Ich versuch's. Also eine Harnwegsinfektion ist als unkompliziert anzusehen, wenn im Harntrakt keine relevanten funktionellen oder anatomischen Veränderungen vorhanden sind, keine relevanten Nierenfunktionsstörungen, keine relevanten Begleiterkrankungen oder sonstige Differentialdiagnosen, die Komplikationen begünstigen könnten. Das wäre sozusagen das, was wir in der Praxis jetzt so am häufigsten sehen.
Okay, und wie ist das mit einer Bakteriurie?
Also zunächst einmal wird eine klinisch symptomatische Harnwegsinfektion von einer asymptomatischen Bakteriurie unterschieden. Es gibt so diesen Begriff asymptomatische Harnwegsinfektion, der oft noch herumgeistert. Der ist so ein bisschen irreführend, weil er sozusagen in beide Richtungen geht. Den sollte man also eher nicht verwenden, sondern wir haben entweder ein symptomatisches Geschehen oder asymptomatisch ein Zufallsbefund im Harnteststreifen. Das findet man häufig bei nicht schwangeren Frauen, die keine relevanten Begleiterkrankungen haben, aber auch bei Schwangeren, aber auch bei Frauen in der Postmenopause. Und bei all diesen Gruppen soll man, wenn es asymptomatisch ist und einfach ein Zufallsbefund einer Bakteriurie, auch nicht direkt behandeln. Also sowohl bei den Nichtschwangeren als auch bei den Schwangeren, als auch bei postmenopausalen Frauen, wenn es asymptomatisch ist und nur ein Zufallsbefund einer Bakteriurie.
Ich habe eben ja schon gesagt, dass das ein sehr häufiger Anlass ist, aber für die Fakten bist ja du eigentlich hier zuständig. Wie häufig ist denn so eine Harnwegsinfektion?
Ja, da gibt es natürlich immer eine gewisse Dunkelziffer, weil ja nicht jeder Patient und jede Patientin mit einer Harnwegsinfektion auch einen Arzt aufsucht. Generell kann man sagen, eine Zystitis, also eine Blasenentzündung, ist die häufigste Infektion bei Frauen. Die Prävalenz ist so geschätzt bei knapp 6%, bei Frauen eher so 9%, bei Männern 2%. Und von der Aufteilung her, in knapp 80% der Fälle sind Frauen betroffen und in etwa 20% Männer.
Und wenn wir dabei sind, das Ganze jetzt weiter einzuteilen, dann können wir wahrscheinlich auch noch nach der Lokalisation gehen. Also wo ist die Infektion, oder?
Ja, klassischerweise könnte man anatomisch einteilen in untere und obere Harnwegsinfektionen. Die untere Harnwegsinfektion, also klassischerweise eine Zystitis, wäre gekennzeichnet durch zum Beispiel neu aufgetretene Schmerzen beim Wasserlassen, also eine Algurie oder einen verstärkten Harndrang oder die sogenannte Polakis-Urie, also vermehrter Harndrang und Entleerung kleiner Urinportionen, ohne dass aber die Gesamturinausscheidung über den Tag sich verändert, sondern nur sozusagen, wie viel zu welcher Zeit kommt. oder auch Schmerzen so oberhalb der Symphyse im Unterbauchbereich. Demgegenüber die obere Harnwegsinfektion, also klassischerweise eine Pyelonephritis, eher gekennzeichnet wäre durch auch Klopp, schmerzhaftes Nierenlager und oder Fieber über 38 Grad in der Regel. Das wäre dann sozusagen so eine typischerweise aufsteigende Infektion.
Jetzt haben wir das schon mal eingeteilt, oben und unten. Aber beim Thema unkomplizierter Harnwegsinfekt gibt es ja auch nochmal Unterschiede je nach Personengruppe. Das habe ich jetzt auch gesehen in der Vorbereitung auf dem Podcast. Da gibt es ja auch 4 unterschiedliche Deximed-Artikel dazu, die wir nebenbei alle wie immer frei zugänglich als Freelinks hier in die Shownotes packen werden. Und da wird unterteilt in Pflegeeinrichtungen, Schwangere, Männer und Frauen. Fangen wir doch mal mit Letzteren an, mit den Frauen. Wie würdest du da die Anamnese gestalten?
Ja, das ist ja so die größte Gruppe, also Frauen mit Verdacht auf eine unkomplizierte Harnwegsinfektion. Da sollte man erstmal so 3 relevante Fragen abhaken. Also erstens, haben sie Schmerzen beim Wasserlassen, häufige Miktionen und einen starken Harndrang? Zweitens, vermuten sie selber, dass eine Harnwegsinfektion die Ursache sein könnte? Und drittens, haben sie auch vaginale Beschwerden? Wenn jetzt die Frauen das erste und zweite bejahen, also sie haben Schmerzen beim Wasserlassen, müssen häufig zur Toilette, starken Harndrang und vermuten auch selber, dass sie eine Harnwegsinfektion haben, dann kann man schon sehr wahrscheinlich von einer Harnwegsinfektion auch ausgehen. Bei vaginalen Beschwerden, also wenn die dritte Frage bejaht wird, da muss man immer auch im Hinterkopf haben, dass das ja auch mal was ganz anderes sein kann. Dann sollte man auch nochmal fragen, haben sie irgendwie Ausfluss, der irgendwie anders riecht oder Juckreiz im Intimbereich? Da sollte man auch zum Beispiel an Pilzinfektionen oder sexuell übertragbare Erkrankungen denken. Und wenn man in die Leitlinie schaut, dann steht da, dass man eine unkomplizierte Zystitis bei nicht schwangeren Frauen in der Prämenopause ohne sonstige Begleiterkrankungen rein anamnestisch annehmen kann, wenn diese genannten Symptome vorliegen und keine vaginalen Beschwerden vorhanden sind. Also das ist quasi diese klassische Gruppe, die keine Risikofaktoren hat, die prämenopausal sind, nicht schwanger. Und da kann man in der Regel auch darauf verzichten, da eine Kultur einzuschicken, wenn keine komplizierenden Faktoren vorliegen.
Ist ja ganz interessant, weil es gibt ja relativ wenige Erkrankungen, wo man so sehr auch auf die eigene Expertise des Patienten vertraut, wenn du sagst, die Harnwegsinfektion als Ursache vermuten. Da bindet man ja wirklich den Patienten, die Patientin in diesem Fall ein. Gibt es denn da auch weiterführende Fragebögen?
Ja, ich habe in der Leitlinie gefunden, dass es einen gibt, einen validierten Fragebogen, den ACSS, Acute Cystitis Syndrome Score, 2 Seiten lang. Kannte ich tatsächlich bisher auch noch nicht. Laut der Leitlinie ist der wohl sehr gut geeignet, auch eine unkomplizierte Zystitis mit hoher Sicherheit zu bestätigen und den Schweregrad einzuschätzen. Ich bin aber ganz ehrlich, den habe ich noch nie in der Praxis benutzt, auch aus Zeitgründen. Ich möchte ihn aber aufgrund der Leitlinienempfehlung natürlich hier nicht unterschlagen.
Okay, dann etwas, was du sicherlich schon mal benutzt hast, dieser Urinstick, also der Urinstatus. Was kannst du mir dazu erzählen? Wie handhabst du das mit dieser Diagnostik?
Ja, das ist natürlich der Klassiker in der Erstdiagnostik. Also wenn die Wahrscheinlichkeit für einen Harnwegsinfekt sehr gering ist und der Test dann auch noch negativ wäre auf Nitrit und Leukozyten, dann kann man relativ sicher sagen, dass keine Harnwegsinfektion vorliegt. Andersrum, wenn jetzt schon Schmerzen beim Wasserlassen und häufiges Wasserlassen und starker Harndrang vorliegen, dann ist die Harnwegsinfektion ja ohnehin schon sehr wahrscheinlich. Wenn dann jetzt noch in dem Teststreifen zusätzlich zu diesen Symptomen Nitrit oder Leukozytenesterase oder auch Kombination von beidem oder auch Blut vorliegt, dann wird nochmal die Wahrscheinlichkeit für das Vorliegen der Harnwegsinfektion deutlich erhöht. In der Leitlinie steht, dass der Goldstandard zur Diagnose einer Harnwegsinfektion bei entsprechender Anamnese und typischen Beschwerden die Urinuntersuchung einschließlich Kultur ist. In der Praxis muss man sagen, natürlich macht man nicht bei jedem unkomplizierten Harnwegsinfekt dann am Ende eine Urinkultur, sondern es reicht ehrlicherweise dann die Anamnese, Untersuchung, der Teststreifen. Wenn das alles zusammenpasst, ist die Diagnose eigentlich schon ziemlich sicher.
Thema Mittelstrahlurin. Das ist ja ein Begriff, den haben wir auch alle schon gehört, bevor wir Medizin studiert haben. Worauf sollten PatientInnen bei der Abgabe des Urins achten?
Ja, das, was du ansprichst, ist ja sozusagen die Qualität der Urinprobe, die natürlich möglichst wenig verunreinigt sein sollte, um auch wirklich eine Konsequenz daraus zu ziehen. Also Frauen sollten in erster Linie darauf achten, dass sie die Labien so ein bisschen spreizen bei der Urinabgabe, damit nicht so viel Hautkeime mit reinkommen in den Urin. Auch sollte man gucken, dass man vorher den Meatus Urethrae bei der Frau beziehungsweise die Glanspenis beim Mann so ein bisschen mit Wasser sauber macht, um da auch schon Keime wegzubekommen. Und Mittelstrahlurin heißt einfach, wenn ich als Patientin, Patient jetzt anfange, Wasser zu lassen, dass ich nicht direkt die erste oder die letzten Teil von der Urinmenge in den Probenbecher gebe, sondern irgendwo in der Mitte. Das heißt, man fängt an zu pinkeln, lässt ein bisschen was in die Toilette gehen und irgendwann mittendrin hält man dann den Becher drunter und dann hat man diesen Mittelstrahlurin gewonnen.
Jetzt ist ja die Handhabung für so einen Urinstick relativ einfach. Viel verkehrt kann man da nicht machen, um diesen Stick zu bestimmen. Bei einer Urinkultur, die man abschickt, ist das ja schon ein bisschen anders, oder?
Genau, also beim Sticks ist es natürlich schon so, dass man, also insbesondere wenn ich jetzt an Azubis denke, also Auszubildende für die MFA oder studentische Hilfskräfte, die das jetzt noch nicht so oft gemacht haben, sollte man vielleicht ein paar Mal einmal mitgucken, dass man sich so ein bisschen dran gewöhnt. Wie rum hält man den Stick neben die Auswertetabelle zum Beispiel, ne? Oder wie ist das auch mit der Einschätzung der Farben? Also das ist natürlich wichtig. Aber sicher, bei der Urinkultur ist es nochmal komplexer. Also idealerweise sollten die innerhalb von 2 bis 4 Stunden verarbeitet werden. Kommt natürlich immer darauf an, wie ist das jetzt mit Labor? Also klassischerweise wird ja oft das Labor mittags abgeholt. Das heißt, wenn jetzt nachmittags noch jemand kommt, ist es dann schon fast nicht mehr möglich, das ins Labor zu bekommen. Dann sollte man halt darauf achten, dass das direkt gekühlt wird, zwischen 2 und 8 Grad im Kühlschrank. Und dann sollte man auch eine Kennzeichnung machen für das Labor, dass da steht, dass das eben eine Probe ist, die jetzt schon eine Nacht im Kühlschrank lag zum Beispiel. Weil das kann die Erregerzahl verändern.
Erregerzahl, das ist, glaube ich, ein gutes Stichwort. Das sind Erreger, also die Erreger sind häufig Darmbakterien, richtig?
Genau, ja, absolut. Also klassischerweise ist der häufigste Erreger Escherichia coli. Also vom Darm sozusagen findet er vom Darmausgang seinen Weg in die Harnröhre. Dann als nächsthäufige werden nachgewiesen Staphylococcus saprophyticus oder Klebsiella pneumoniae und auch Proteus mirabilis. Andere Erreger sind eher selten.
Eine häufige Sache, die man dann ja doch auch noch abklären muss, ist die Pyelonephritis. Thema Klopfschmerz. Was sonst muss ich da beachten?
Also ich fange mal wieder an bei dieser Gruppe, bei der häufigen Gruppe, nicht schwangere Frauen ohne sonstige Begleiterkrankungen. Genau wie bei der unkomplizierten Harnwegsinfektion erhebe ich meine Anamnese. Ich mache eine körperliche Untersuchung im nächsten Schritt, also messe mal Blutdruck, Puls, Temperatur, taste den Bauch ab und eben, wie du schon gesagt hast, taste oder klopfe mal im Flankenbereich auf die Nierenlager, mache dann auch meine Urinuntersuchung, also wieder Mittelstrahlurin-Gewinn. Ja, und wenn man dann den Verdacht hat auf eine Pyelonephritis, dann sollte man selbst in der Akutsprechstunde mal eben den Schallkopf auch in die Hand nehmen und Ultraschall machen von den Nieren im Seitenvergleich. Also sehe ich einen Harnaufstau, sehe ich freie Flüssigkeit im Bauch, sehe ich Auffälligkeiten des Nierenparenchyms. Und tatsächlich sollte man dann als weitere Diagnostik auch in Abhängigkeit davon, wie es dem Patienten, der Patientin geht, Labor abnehmen, also zumindest mal ein Blutbild, CRP und Kreatinin mit Bestimmung der EGFR, um zu gucken, inwieweit ist da die Infektion fortgeschritten und sind die Nieren betroffen.
Wir hatten es ja eben schon mit der eigenen Patientinnen-Expertise zum Thema Harnwegsinfektion. Das liegt ja daran, dass die einfach so häufig sind und auch so häufig rezidivierend sind. Ab wann sprechen wir denn von einer rezidivierenden Harnwegsinfektion?
Also man kann eine rezidivierende Harnwegsinfektion annehmen oder vermuten, wenn die Rezidivrate bei über 2 symptomatischen Episoden pro 6 Monate liegt. Also wenn die Patientin sagt, ist jetzt schon die dritte in den letzten 6 Monaten oder über 3 symptomatische Episoden innerhalb von 12 Monaten. Also wenn sie sagen, ist jetzt schon mindestens das 4. Mal innerhalb des letzten Jahres. Bei nicht schwangeren Patientinnen in der Prämenopause ohne sonstige Begleiterkrankungen, die eine rezidivierende Harnwegsinfektion haben, also das unkomplizierte Klientel in Anführungsstrichen, die aber rezidivieren, sollte man auch dann mal eine Urinkultur machen und einen Ultraschall und gucken, was könnte dahinter stecken. Aber auch in dieser Gruppe wird dann bei diesen rezidivierenden Infektionen nicht initial schon eine invasive Diagnostik empfohlen. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen.
Jetzt haben wir bisher nur über Frauen gesprochen, nicht schwangere Frauen. Und wir hatten ja eben schon diese Einteilung in die 4 verschiedenen Patientengruppen. Vielleicht nochmal zu den anderen Gruppen. Was ist denn mit schwangeren Frauen?
Also bei schwangeren Frauen sind das Erregerspektrum und auch die Resistenzraten ähnlich wie bei den nicht schwangeren Frauen. Das ist vielleicht schon mal wichtig zu sagen. Guckt man in die Leitlinie, steht da gekennzeichnet als Expertenkonsens, dass bei einer Blasenentzündung oder Harnwegsinfektion bei Schwangeren in jedem Fall eine Urinkultur auch erfolgen sollte und dass nach einer durchgeführten Antibiotikatherapie in der Schwangerschaft auch geguckt werden soll durch eine erneute Urinkultur, ob die Erreger auch eradiziert worden sind. Wenn man auf die Pyelonephritis schaut, das hatten wir jetzt ja gerade im Punkt davor auch oder zwei Punkte davor, dann sollte man bei Schwangeren mit Verdacht auf Pyelonephritis in jedem Fall auch körperlich untersuchen, Ultraschall der Nieren machen und Blut untersuchen, also Blutbild, Kreatinin, CRP und Urinkultur wegschicken. Ich persönlich würde sagen, bei jetzt einer schwangeren Patientin mit Verdacht auf Pyelonephritis, da würde ich schon auch eine Klinikeinweisung in Erwägung ziehen, weil da hängt ja doch auch eine Menge mit dran. Und da möchte man jetzt ja vielleicht auch nicht unbedingt derjenige sein, der das dann runtergespielt hat und gesagt hat, naja, das geht schon so.
Ja, das klingt richtig. Kommen wir zur nächsten Personengruppe. Wie ist das so bei Männern? Da, wenn ich mich recht entsinne, ist eigentlich jede Harnwegsinfektion kompliziert oder als kompliziert anzusehen?
Genau, also auch da wieder unterfüttert durch die Leitlinie. Ja, Harnwegsinfektion bei jüngeren Männern, auch wenn sie keine sonstigen Begleiterkrankungen haben, sollte man in der Regel als komplizierte Infektion einschätzen, weil es könnte ja auch die Prostata mit betroffen sein oder eine andere Infektion dahinter stecken und das sollte man schon dann auch ernst nehmen und einmal abklären. Wenn die jetzt asymptomatischen Zufallsbefund haben, also wir sind wieder bei der asymptomatischen Bakteriurie, klassischerweise wir machen eine Check-up-Untersuchung, also eine Gesundheitsvorsorgeuntersuchung, dann wird auch Urin mit untersucht und da ist dann ein bisschen Nitrit oder Leukozyten zum Beispiel drin, bei jüngeren Männern, auch die sonst gesund sind, sollte man es nicht antibiotisch behandeln, kann man dann kontrollieren, kann sich überlegen, ob man das auch weiter einer Abklärung zuführt. Aber der Expertenkonsens auch in der Leitlinie ist, wenn ich jetzt jüngere Männer habe mit Harnwegsinfektsymptomen, auch einem auffälligen Urin, dann sollte ich auf jeden Fall eine Kultur einschicken zumindest. Und wenn das rezidivierende Infektionen sind, da haben wir ja eben schon die Kriterien genannt, dann sollte man die auch mal zum Urologen schicken.
Ich glaube, der Deximed-Artikel heißt Harnwegsinfektionen in Pflegeeinrichtungen. Das meint ja dann geriatrische PatientInnen. Was gibt es hier zu beachten?
Genau, der Deximed-Artikel fasst das sehr schön zusammen. Das ist jetzt für uns hier gerade ein Seitenthema, deswegen versuche ich das kurz zu halten. Also grundsätzlich muss man sagen, symptomatische Harnwegsinfektionen nehmen mit dem Alter und mit der Morbidität zu. Also je älter und je kranker ein Patient, eine Patientin ist, desto eher kann auch eine Harnwegsinfektion da vorliegen. Und bei Langzeitpflegeeinrichtungen sind etwa ein Drittel aller Infektionen über Harnwegsinfekte bedingt. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu wissen, so für den Notdienst, ne? Also da sind die häufigsten Infektionen tatsächlich Harnwegsinfektionen und auch pulmonale Infektionen. Man sollte sich jetzt bei diesen geriatrischen Patientinnen nicht alleine auf den Teststreifen verlassen, weil der halt auch oft asymptomatische Bakteriurin vorliegen, sondern man muss es immer so im Gesamtkontext sehen, wie ist die Flüssigkeitsaufnahme, wie ist die Ausscheidung, wie sind die sonstigen Vitalparameter, wie ist die Vigilanz. Das sind ja alles Sachen, die wichtig sind, bei diesem Patientenklientel mit zu berücksichtigen. Und was es halt so schwierig macht, ist, wie gesagt, dass man eine hohe Inzidenz hat von asymptomatischen Bakteriurien. Und selbst bei schweren Harnwegsinfektionen bei diesen älteren Patientinnen sind bis zu 30% der Patientinnen fieberfrei. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen. Während jüngere Patienten eher schneller Fieber kriegen, ist es bei denen halt nicht immer so, dass man das daher ableiten kann. Und die haben natürlich vielleicht auch schon chronische Beschwerden im Urogenitalbereich, nehmen viele Medikamente, die vielleicht auch Symptome verschleiern. Vielleicht können sie auch nicht genau ihre Beschwerden äußern aufgrund von Kommunikationsproblemen. Also das ist schon auch eine spezielle Patientengruppe.
Jetzt haben wir diese speziellen Patientengruppen alle durchgesprochen, aber eine Gruppe würde mich dann doch noch interessieren, die bei allen vorkommen kann. Was ist mit den PatientInnen, die Diabetes haben und mit den Diabetikern?
Ja, das ist allein deswegen ja schon eine spannende Frage, weil wir ja alle wissen, dass im Urinteststreifen wir bei den Diabetikern häufig zumindest Glucose finden und vielleicht auch Protein, je nachdem, ob auch schon eine diabetische Nephropathie vorliegt. Wenn die PatientInnen stabil eingestellt sind, also keine großen Blutzuckerschwankungen haben, der HbA1c stabil ist, dann kann man die Infektion erstmal als unkompliziert einschätzen, wenn die sich quasi mit klassischen Symptomen vorstellen, ohne Zeichen einer Pyelonephritis oder Fieber. Wenn allerdings die Stoffwechsellage instabil ist, also es betrifft ja besonders Patienten, die vielleicht nicht so compliant sind oder wo die Einstellung einfach sehr schwierig ist oder wo die Erkrankung progredient verläuft und das Ansprechen auf Medikamente nicht so gut ist, dann kann die Infektion unter Umständen auch problematisch sein, weil die möglicherweise die Insulinresistenz noch verstärkt und dann zu einer instabilen Stoffwechselsituation beitragen oder diese verschlechtern könnte. Und insbesondere dann, wenn schon Spätkomplikationen des Diabetes vorliegen, also klassischerweise eine diabetische Nephropathie, dann kann die Harnwegsinfektion sehr schnell eben auch unschöner verlaufen. Deswegen sollte man sie dann auch als kompliziert ansehen, eine Kultur einschicken, gegebenenfalls Labor abnehmen, Ultraschall.
Jetzt haben wir die Diagnose Harnwegsinfektion, also unkomplizierte Harnwegsinfektion gestellt. Wie geht's weiter? Wie behandeln wir?
Ja, also es geht ja darum, dass wir die Symptome zum Abklingen bringen wollen oder dabei unterstützen wollen. Das dauert in der Regel auch ein paar Tage. Wichtig ist natürlich eine ausreichende Trinkmenge. Eine Wärmflasche auf dem Bauch kann Linderung bringen. Es gibt, auch wenn man in die Leitlinie schaut, die Empfehlung für nicht antibiotische Therapien, zum Beispiel Ibuprofen oder Diclofenac oder auch pflanzliche. Kennt vielleicht der ein oder andere dieses Uva Ursi, also die echte bzw. immergrüne Beerentraube, oder diesen Wirkstoff BNO1045. Das ist so eine Kombination aus Liebstöckel, Rosmarin und 1000-Güldenkraut. Das sind sozusagen so die Optionen, die auch die Leitlinie erstmal als nicht antibiotisch empfiehlt.
Das führt mich direkt zur Frage, und wie sieht es mit den antibiotischen Therapien aus?
Also wie fast immer gilt auch hier, die Indikation zu einer Antibiotikatherapie soll man kritisch stellen, um unnötige Therapien und Resistenzentwicklungen zu vermeiden. Und man soll natürlich auch immer eine partizipative Entscheidungsfindung mit den Patientinnen vornehmen. Wenn es jetzt eine akute, unkomplizierte Harnwegsinfektion ist, die auf die Harnblase begrenzt zu sein scheint, dann ist in der Regel nicht mit gravierenden Komplikationen zu rechnen. Wohingegen bei einer akuten, unkomplizierten Zystitis mit mittelschweren und schweren Symptomen man schon eine antibiotische Therapie eher in Erwägung ziehen sollte. Und natürlich ganz klar, bei einer Pyelonephritis sollte man auf jeden Fall antibiotisch behandeln.
Jetzt gibt es ja nicht nur ein Antibiotikum. Wie suchst du da das Richtige aus?
Ja, ich versuche so ein bisschen zu gucken, wie ist das individuelle Risiko bei der Patientin? Von was für einem Erregerspektrum geht man aus? Wie ist so die allgemeine Resistenzlage aktuell? Wie effektiv ist das, was ich vielleicht gebe? Da kann man ja auch gucken, was hatten die Patienten in der Vergangenheit schon mal und haben sie dann häufig Rezidive entwickelt oder hat das gut geklappt? Hatten sie Nebenwirkungen bei irgendwelchen Antibiotika? Und dann natürlich auch so ein bisschen die Frage, wenn jetzt Patientinnen schon häufiger Antibiotika hatten und haben dann immer zum Beispiel mit Durchfall reagiert, also dass sie schnell auch Unverträglichkeiten haben, das Mikrobiom durcheinander gerät, dass man dann vielleicht guckt, dass man was gibt, was eher gut vertragen wurde.
Welche Wirkstoffe sind dann so erste Wahl?
Also generell erstmal, bevor ich das beantworte, heißt es ja schon, wir sollten immer möglichst kurzzeitig behandeln, möglichst oral, wenn das Antibiotikum eine gute Bioverfügbarkeit hat. Das wäre zum Beispiel bei dem Cefuroxim nicht der Fall, was leider immer noch oft verschrieben wird. Und wir reden jetzt wie immer über Wirkstoffe, nicht über Handelsnamen. Wir sind pharmaunabhängig. Also Fosfomycin als Einmalgabe wäre ein Klassiker als erste Wahl oder Nitrofurantoin oder Nitroxolin oder Pifmecilinam. Die Dosierungen, ist ja zum Hören jetzt langweilig, wenn wir die alle runterrattern, die kann man sehr schön nochmal in der Fachinformation nachschauen oder in den Dexamethasartikeln oder auf der Seite 55 der Kurzversion der Leitlinie. Das haben wir auch verlinkt. Also wenn Sie da auf Seite 55 schauen, finden Sie eine schöne Übersicht. Und zu den besonderen Patientengruppen, also auch bei Schwangeren, sollte man primär mit Penicillin oder Cephalosporinen oder Fosfomycin behandeln. Da möchte ich nochmal den Tipp geben, es gibt ja die Datenbank embryotox.de, die haben wir auch verlinkt, wo man nachschauen kann, welche Wirkstoffe in der Schwangerschaft oder auch in der Stillzeit gegeben werden können. Und die Männer hatten wir ja auch noch als Gruppe, da wären Pifmecilinam und Nitrofurantoin auch erste Wahl.
Ja, ich glaube, in der letzten Folge hatten wir dosing.de empfohlen, jetzt embryotox.de. Also wir versuchen auch immer noch weitere Ressourcen hier zur Verfügung zu stellen. Einfach mal vorbeischauen auf den Links. Das sind wirklich gute Angebote, auf die man da zurückgreifen kann. Was ich mich jetzt noch gefragt habe, ist, was ist eigentlich mit Trimetoprim und Cefpodoxim?
Trimethoprin ist eher zweite Wahl bei unkomplizierten Harnwegsinfektionen, weil es da doch zunehmende Resistenzraten auch gibt. Cefpodoxim ist bei der Harnwegsinfektion in der Regel nicht indiziert, aber bei der Pyelonephritis wird es dann interessant.
Okay, das, was wir jetzt noch nicht hatten, sind die Fluorchinolone. Da ist doch Vorsicht geboten, oder?
Exakt, da gibt es einen roten Handbrief, auch den haben wir verlinkt. Da können gravierende Nebenwirkungen auftreten, zum Beispiel Sehnenrupturen oder auch neurologisch-psychiatrische Komplikationen. Früher wurden Fluorchinolone sehr häufig und breit verschrieben. Das sollte heute nicht mehr der Fall sein, auch wenn das manchmal, wenn Patienten aus dem Notdienst kommen, leider doch noch der Fall ist. Also mit Fluorchinolonen sollte man wirklich zurückhaltend sein. Eigentlich nur noch bei Prostatitis oder bei einer Pyelonephritis, wobei auch bei einer Pyelonephritis man dann eher Cefpodoxim nehmen könnte. Und natürlich dann, wenn jetzt andere Antibiotika ungeeignet sind und in der Urinkultur die Resistenzlage so ist, dass halt nur das zum Beispiel bleibt.
Ja, das ist ja auch so ein klassisches Beispiel dafür, dass so Leitlinienwissen häufig Jahre braucht, um dann auch in der Routine angewendet zu werden. Ist ja irgendwie auch ganz schön, dass wir hier diesen Podcast machen, um das vielleicht ein bisschen beschleunigen zu können. Nächste Frage meinerseits wäre, wie ist das bei Dosisanpassungen bei Niereninsuffizienz?
Ja, wenn wir es jetzt mal ein bisschen vereinfachen, dann ist es bei den meisten Antibiotika so, dass wenn die GFR unter 60 Milliliter pro Minute liegt oder noch niedriger, dass man dann anpassen muss. Dazu kann man nochmal auf das schon erwähnte dosing.de gucken oder in der Leitlinie gibt es auch eine schöne Übersicht nochmal für die ganzen Wirkstoffe, ab wann man anpasst.
Was gibst du dann bei einer Pyelonephritis?
Ja, also in der Regel Cefpodoxim, in Ausnahmefällen auch mal Fluorchinolone. Das kann natürlich vor allem dann auch einen Sinn machen, wenn es zum Beispiel jetzt ein Mann ist, wo vielleicht auch die Prostata noch mit betroffen sein könnte. Dann würde man ja auch die Prostatitis und die Pyelonephritis mit dem Fluorchinolon noch gut abdecken. Wenn das jetzt schwere Infektionen sind, also eine schwere Pyelonephritis mit systemischen Begleiterscheinungen, auch Übelkeit, Erbrechen, Kreislaufinstabilität, dann sollte man tatsächlich sogar auch initial parenteral das geben, also ins Krankenhaus schicken. Und die Therapiedauer sollte mindestens 5 Tage sein, also eher sogar 10 Tage. In der Schwangerschaft bei der Pyelonephritis sollte man auch schon in der Regel eine stationäre Behandlung einleiten. Das hatten wir ja auch schon mal gesagt. Und genau. Bei den Männern hatte ich ja eben auch schon mal gesagt, dass man das initial auch gut geben kann. Und die Männer sollte man auch eher 2 Wochen behandeln, weil diese Infektion ein bisschen hartnäckiger ist.
So KatheterträgerInnen sind ja auch irgendwie häufig KeimträgerInnen. Wie machst du es da?
Ja, ich beobachte, dass da auch immer viel Unsicherheit noch in der Praxis herrscht. Man ist ja selber vielleicht dann auch manchmal verunsichert. Das Problem ist ja, die sind in der Regel alle ja besiedelt bakteriell, ne, als Fremdkörper, der oder Fremdmaterial, was da im Körper liegt. Also wenn das asymptomatische Patienten sind, die einen Harnwegskatheter haben und einfach nur eine Bakterie, da muss man eigentlich nichts machen, muss man auch nicht eine Urinkultur machen. Wenn man jetzt wirklich Symptome hat, eine Harnwegsinfektion vermutet, da macht es total Sinn, dass bevor man eine Urinkultur gewinnt, man den Katheter einmal wechselt und das aus dem frisch gewechselten Katheter abnimmt, weil man dann natürlich das Risiko für die Verunreinigung deutlich niedriger hat.
Dann kommen wir schon zu meiner letzten Frage zum Thema Prävention. Wir hatten es mit den rezidivierenden Harnwegsinfektionen, gerade bei Frauen. Da hat das ja eine besondere Gewichtung. Was kann man alles tun, um zukünftig Harnwegsinfektionen seltener zu machen?
Also präventiv natürlich auf Basishygienemaßnahmen achten, also abwischen von vorne nach hinten nach dem Toilettengang. Man sollte allerdings auch keine übertriebene Genitalhygiene betreiben, weil man damit die Vaginalflora eben zerstören kann. Sinnvoll ist, dass man relativ zeitnah nach dem Geschlechtsverkehr auch mal zur Toilette geht, Wasser lässt, um halt Keime loszuwerden. Man sollte auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr achten. Je nach Patientenklientel kann das schwanken, aber man kann, denke ich, schon pauschal sagen, so um die 2 Liter pro Tag, alles, was an Flüssigkeiten da ist, ist sinnvoll zu nehmen. Wie gesagt, Ausnahmefälle sind damit nicht gemeint. Und dann gibt es in der Leitlinie noch mit Empfehlungsgrad B behaftet für rezidivierende Zystitiden bei nicht geriatrischen Frauen, dass man eine Langzeitprävention machen kann mit dem Immunprophylaktikum OM89 oral über 3 Monate. Das ist ein Wirkstoff aus Teilen von abgetöteten E. coli-Bakterien, gibt es seit den 1970er Jahren. Die Idee ist, dass es eine verstärkte Immunantwort im Bereich der Harnwege gibt, um nicht so schnell durch Darmbakterien einen Harnwegsinfekt zu bekommen. Ansonsten könnte man D-Manose noch empfehlen, Cranberries, Moosbeeren, das steht auch alles in der Leitlinie. Oder bei postmenopausalen Frauen kann es auch helfen, dass man eine topische Östrogenisierung vornimmt, um einfach die Vaginalflora und die Feuchtigkeit ein bisschen zu verbessern, sodass nicht so schnell eben Infektionen auftreten.
Okay, top, danke dir. Die Red Flags vom Anfang habe ich mir, glaube ich, gemerkt, also die anatomischen oder funktionellen Veränderungen, Immunschwäche oder so, allgemeine Symptome wie hohes Fieber, Flankenklopfschmerz oder Vigilanzminderung. Das deutet dann ja alles eher Richtung kompliziert. Was wir heute besprochen haben, war ja die unkomplizierte Harnwegsinfektion. Und da möchte ich dich dann jetzt, wie traditionell vorgesehen, noch gerne zu deinem Fazit am Ende der Folge befragen.
Ja, das ist ja deine Lieblingsrubrik zum Ende. Dann versuche ich das auch hier mal. Also erstens Anamnese, zweitens das Risikoprofil einschätzen, also gibt es relevante Vorerkrankungen oder Red Flags. Drittens fokussierte Untersuchung klinisch, also Unterbauch abtasten, Flanken einmal abklopfen, einmal Vitalparameter messen. Dann viertens in der Regel zumindest einen Urinteststreifen machen und dann fünftens eben entweder Allgemeinmaßnahmen oder wenn wir in den Pfad kommen, dass wir doch Risikofaktoren oder Red Flags haben, dann stufenbasiertes Vorgehen, also Urinkultur, Labor, Sonographie und die Therapie dann eben, wenn das in diese Richtung geht, auch stufenbasiert von den Allgemeinmaßnahmen hin zu den symptomatischen Mitteln, die wir genannt haben, bis hin zu einem Antibiotika, bis gegebenenfalls eine Einweisung.
Damit sind wir dann wieder am Ende unseres heutigen Podcasts angelangt. Für das Thema haben wir insgesamt 4 Deximed-Artikel bei den ganzen verschiedenen Personengruppen frei zugänglich gemacht. Einfach in den Shownotes die Links nutzen. Da können Sie dann gratis auf die Inhalte zugreifen. Falls Ihnen der Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich sehr, wenn Sie ihn positiv bewerten, abonnieren oder an KollegInnen weiterempfehlen. Wir danken ganz herzlich fürs Zuhören und freuen uns auch, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Bis dahin.
Auch von mir wieder vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und hoffentlich bis zum nächsten Mal.